Heute habe ich Felicitas Pommerening zu Gast. Sie ist Autorin und Spieleentwicklerin. Da die letzten Episoden ja viel um das Kommunikationsinstrument Stimme ging, fand ich es mehr als passend, auch mal die andere Seite zu beleuchten, die zu Kommunikation anregen kann, nämlich Lesen und Spielen. Nebenan, kennste? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und die mich inspirieren. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen. Liebe Feli, magst du dich einfach nochmal selber vorstellen?
Ja, gern. Also, ich bin eine Mainzer Autorin. Ich schreibe Bücher und Spiele und auch manche andere kleinen Sachen. Und ganz zuletzt sind von mir zwei spielbare Bücher erschienen, beziehungsweise das eine ist letztes Jahr erschienen, die Fortsetzung davon erscheint dieses Jahr. Und ein Computerspiel, an dem ich mitgearbeitet habe, ist auch letztes Jahr erschienen. Also das sind so meine aktuellsten Sachen. Und ansonsten gibt es von mir Romane für Erwachsene auf dem Markt. Und ich schreibe auch im Moment einen Roman für Erwachsene und hoffe, dass der dann auch rauskommt bald.
Ah, sehr gut. Wunderbar. Da bin ich schon gespannt. Wenn du dann eine Hörbuchvertonung brauchst, ne, weißt du ja, wo du dich vertrauensvoll hinwenden kannst. Nein, Quatsch. Also erstmal, ich würde gerne unseren HörerInnen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das war ja irgendwie so ganz witzig, ne, weil wir zusammen uns beim Sport begegnet sind. Mhm. Wir haben zusammen trainiert und sind dann so draufgekommen, was machst du eigentlich? Und ja, da fand ich es dann richtig toll, weil ich so gedacht habe, ach, auch eine selbstständige Mami, weil wer vormittags zum Sport gehen kann, hat wahrscheinlich freie Zeiteinteilung und ist damit freiberuflich. Ist das überhaupt richtig?
Ja, doch, ganz genau. Ja. Also ich bin selbstständig schon ziemlich lange eigentlich. Mhm. Und genau, das ist mir auch ganz wichtig mit der freien Zeiteinteilung. Genau wie du sagst, das fände ich sehr schwer wieder herzugeben, wenn es mal irgendwie sein müsste und ich wieder in eine Festanstellung gehen müsste. Also ich kenne das. Ich habe eine Weile festangestellt gearbeitet am Anfang erstmal. Und als dann mein erstes Buch erschienen ist und ich dann auch Kinder bekommen habe und dann das zweite Buch kam, dann ja war das dann der Schritt auch in die Selbstständigkeit, der dann da auch besonders gut passte. Mhm. Ich habe auch viel zum Beispiel dann nachts gearbeitet oder eben genau in diesen Zwischenstunden, die man dann manchmal hat, wenn zum Beispiel die Kleinen geschlafen haben oder so. Und gerade am Anfang war das sehr, sehr wichtig. Aber auch jetzt, wo die Kinder älter sind, finde ich das einfach super hilfreich, immer dann arbeiten zu können, wenn es passt, oder sich eben auch mal Zeit nehmen zu können, wenn man das mal irgendwie für irgendwas braucht. Da habe ich mich sehr dran gewöhnt. Ja.
Ja, kann ich dir absolut nachempfinden. Also ich kann es mir nicht mehr vorstellen, zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich war auch nie besonders lange, also ganz am Anfang nach meiner Ausbildung wie lange war das denn eigentlich? Ich glaube, das waren nur 1 oder 2 Jahre, bis ich schon so teilfreiberuflich wurde. Und seitdem, also ich kann es mir einfach, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es ist, so richtig angestellt zu sein, muss ich sagen.
Also ich erinnere mich schon noch und ich fand vor allem diese Präsenzkultur, ich glaube, das hat sich mittlerweile bestimmt auch verändert durch Corona und weil viele Leute auch zu Hause arbeiten. Das war ja gar nicht so, als ich angestellt gearbeitet habe. Und diese Präsenzkultur, die auch so darauf hinauslief, dass man Hauptsache halt auch auf jeden Fall da sitzt, unabhängig davon, ob jetzt gerade die Kreativität da ist und unabhängig davon, ob wirklich überhaupt auch was zu tun ist, also jetzt mal überspitzt, aber manchmal habe ich das so empfunden, das finde ich ganz, ganz unnötig.
Mhm. Also du hast auch im Angestelltenverhältnis geschrieben?
Ja, ich war zum Beispiel Konzepterin, da habe ich geschrieben und auch konnte auch kreativ sein, deswegen habe ich das gerade gesagt mit der Kreativität. Ja. Das sieht ja manchmal bei uns Kreativen so aus, als wären wir nicht tätig, sage ich mal, weil wir nicht am Schreibtisch sitzen. Mhm. Ich bin ja auch kreativ tätig, wenn ich am Rhein spazieren gehe, weil ich überlege, wie geht's bei dem, was ich schreibe, weiter oder jetzt im Moment sitze ich an einem Artikel beziehungsweise möchte daran sitzen. Das heißt, ich muss noch den Einstieg finden und gerade so Einstiegssachen, das findet man nicht unbedingt, während man auf den weißen Bildschirm, also auf das weiße Blatt auf dem Bildschirm guckt, sondern da bewege ich mich gern. Ich gehe sehr gerne spazieren durch die Neustadt am Rhein entlang, um eben genau so einen Einstieg zu finden. Oder wenn ich in meinem Roman an einem Punkt bin, wo ich nicht weiß, wie soll es weitergehen, da muss ich eigentlich raus, da muss ich mich eigentlich bewegen. Und ja, wenn man irgendwie angestellt ist und eigentlich am Schreibtisch sitzen soll, dann sieht das natürlich komisch aus, wenn man eben nicht da sitzt, sondern irgendwo rumläuft. Mhm. Aber ja, man guckt ja nicht in die Person rein. Und ja, also da bin ich sehr froh, dass ich mir diese Freiheit nehmen kann.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen ist es ja sogar, das ist ja eine wissenschaftliche Studie, die ist ja belegt, dass du durch die Bewegung deine Gehirnareale ganz anders antriggern kannst, um dann überhaupt ins Denken zu kommen oder ins Umsetzen zu kommen. Ne?
Absolut.
Eigentlich sollte das jeder machen. Also nicht nur jetzt die, die sich so ganz kreativ nennen oder die halt wirklich kreative Berufe haben, sondern im Prinzip eigentlich jeder, weil jeder muss Leistung bringen.
Ja.
Und bewegte Mittagspausen oder sowas würde schon, glaube ich, vielen
helfen,
noch ein bisschen effektiver oder zufriedener am Ende auch arbeiten zu können. Ne?
Ja, genau. Auch.
Du hast ja im Ursprung was studiert. Was hast du denn im Ursprung studiert?
Ganz ursprünglich habe ich Publizistik studiert und dachte, ich werde Journalistin.
Mhm.
Habe dann recht schnell gemerkt, dass das so eine Fehlentscheidung war, weil man Publizistik eigentlich nicht studiert, um Journalistin zu werden. Das habe ich aber ganz ursprünglich nicht gewusst und deswegen falsch gewählt, sage ich mal so.
Mhm.
Und dann war das aber ganz glücklich, eine Fügung, weil man das auf Magister damals studiert hat. Das heißt, man hat ein Hauptfach und zwei Nebenfächer oder zwei Hauptfächer. Ich habe so gemacht, Hauptfach, zwei Nebenfächer und eins meiner Nebenfächer war Filmwissenschaft. Wirklich ganz zufällig, weil ich einfach Psychologie habe ich recht schnell gewusst, dass ich das nehmen möchte. Und dann habe ich einfach wirklich diese Liste durchgeschaut, was gibt's denn noch an Fächern und bin einfach auch dabei erst überhaupt auf Filmwissenschaft gestoßen, dass es das überhaupt gibt. Habe das dann einfach genommen und habe gedacht, das wird so ein bisschen mein Spaßfach, das klingt nach Spaß. Und tatsächlich hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich das dann ins Hauptfach reingenommen habe. Also ich habe dann gewechselt.
Aha.
Und habe da dann eben auch besonders die Nische Drehbuch schreiben oder wie funktionieren Geschichten überhaupt, wie sind Figuren überhaupt, wie kreiert man die so, dass man sich so in sie hineinversetzen kann. Also das hat sich dann so gefügt und so ergeben, dass ich da gemerkt habe, das ist absolut mein das gefällt mir so sehr, dass ich darüber auch den Journalismus eigentlich so ein bisschen verlassen habe.
Ja.
Und dann, also ich schreibe ab und zu jetzt Artikel, aber das ist auch nicht mehr mein Hauptstandbein. Und ich finde persönlich auch, dass mein Talent eher bei den fiktiven Geschichten ist. Also das fliegt mir mehr zu.
Ja. Und das heißt, dann kann ich mir eigentlich, wenn wir von Spieleentwicklung sprechen, das vorstellen wie ein Drehbuch. Also Roman und Spiel stelle ich mir schon ein bisschen unterschiedlich vor. Oder wie, erklär es am besten einfach. Das ist ja, ich kann natürlich jetzt sagen, was ich mir darunter vorstelle, aber wir haben hier die Expertin. Also.
Ja, also da muss ich auch vielleicht korrigieren. Ich bezeichne mich selbst nicht als Spieleentwicklerin.
Okay.
Ich bin das bisher zumindest. Auch nicht. Ich bin Spieleautorin.
Okay. Okay.
Das heißt, ich habe für Spiele geschrieben,
mhm.
aber nur sozusagen den Inhalt geliefert.
Ja.
Also sowohl bei der Computerspielfirma als auch bei dem Brettspielverlag habe ich jeweils geliefert, was ich theoretisch auch bei einem Roman liefern würde. Also ich habe die Figuren erfunden, ich habe die Dialoge geschrieben, ich habe die Geschichte geschrieben. Genau, solche Sachen. Und was ich aber jeweils nicht gemacht habe, ist mir auszudenken und zu erfinden, wie der Spielmechanismus funktioniert.
Okay.
Und diese Dinge, das war in beiden Fällen schon vorhanden.
Ah,
also ich kann mir auch vorstellen, dass ich das auch irgendwann mal machen würde. Also wäre sicherlich sehr cool.
Ja.
Ich spiele privat auch einfach total gerne und dann natürlich hat man da auch Ideen, aber beruflich gemacht habe ich das tatsächlich noch nicht. Das hat sich beide Male so gefügt, dass jeweils die Verlage bzw. die Computerspielfirma auf mich zugekommen ist mit etwas, was schon vorhanden war und ich schreiben sollte dafür, für diese vorhandenen Strukturen sozusagen.
Okay, also wie ein Gerüst, was du mit Leben gefüllt hast, so kann ich es mir dann vorstellen.
Genau, also im Fall von Epi, also dem spielbaren Buch, das im Brettspielverlag erschienen ist, das ist einfach ein analoges Point-and-Click-Adventure. Das
mhm.
heißt, da hat jemand anderes erfunden, wie kann man mit Papier und Spielkarten sich durch eine Geschichte durchspielen, dass die interaktiv und nicht linear erlebbar ist. Und man muss Rätsel lösen dabei.
Mhm.
Da waren schon drei Bücher erschienen in diesem Format, also eine Reihe, eine mhm. Geschichte, die da in drei Bänden erzählt wird. Und der Verlag ist auf mich zugekommen, hat gemeint, schau dir das doch mal an. Könntest du auch etwas schreiben, was dann mit diesem Mechanismus funktioniert. Und ich war sofort begeistert von diesem Mechanismus. Mhm. Ich finde den großartig. Hab dann aber etwas anderes erfunden, als was der Verlag eigentlich so im Sinn hatte. Also der Verlag wollte etwas, was mehr so im Sinne meiner Romane gewesen wäre. Mhm. Also vielleicht was Romantisches, eine Liebesgeschichte, sowas.
Okay.
Und ich habe dann etwas für Familien kreiert. Und zum Glück hat der Verlag gesagt, ja, findet er auch gut. Und so ist es jetzt eben auch erschienen. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe diesen Mechanismus genommen und ich habe eben dann eine Geschichte dazu erfunden, Figuren erfunden und eben Rätsel erfunden und dann wurde das eben zusammengekippt sozusagen.
Okay.
Und genau, dann ist auch noch ein Illustrator an Bord gekommen, der bei den anderen Bänden jetzt nicht derselbe war. Also das war dann auch schön, weil das dann auch eben passend zur Geschichte ausgewählt wurde. Das fand ich ganz toll, weil das ist ja auch etwas, was Hand in Hand gehen muss und das hat da wunderbar funktioniert und mit dem konnte ich dann auch direkt zusammenarbeiten und ihm auch sagen, wie ich finde, wie es aussehen soll. Und er ist auch wirklich ganz toll darauf eingegangen, war eine ganz eigene Zusammenarbeit nochmal, auch, also eine ganz eigene Erfahrung für mich. Fand ich ganz toll. Beim Computerspiel war es ein bisschen anders. Da habe ich nicht so die komplette Geschichte geschrieben, sondern das ist auch kein Point-and-Click-Adventure, sondern ein Antikriegsspiel, was ein bisschen anders funktioniert, von der Spielidee einfach auch. Und da ging es mehr darum, dass ich so kleine Events schreibe. Also so, bei der und der Figur kann das und das passieren.
Ja.
Und je nachdem, wie der Spieler oder die Spielerin sich dann entscheidet, entwickelt sich die Figur so oder so. Also da war auch der Schreibprozess für mich ein bisschen anders.
Aha.
Genau, also das waren so die zwei Spiele sozusagen.
Magst du die nochmal auch genauer beschreiben? Also du hast ja vorhin das Wort Epi schon genannt, sozusagen so heißt das. Aber so ganz kurz eine Zusammenfassung von der Story, damit man noch mehr Lust hat, das sich auch zu besorgen und mit seiner Familie zu spielen.
Ja, gerne. Also genau, Epi heißt das Spiel, das dieses spielbare Buch ist.
Mhm.
Das ist in dem Brettspielverlag Lookout erschienen. Epi Teil 1, das Weltall ruft, ist letztes Jahr erschienen.
Mhm.
Und da geht es erstmal darum, dass Epi ist so ein blaues Wesen, am Anfang der Geschichte durchsichtig, hat sein Gedächtnis verloren und ist eben im Haus der Familie Palstick, also in einer Familie mit Oma, Eltern, drei Kindern. Und Epi weiß nicht, was los ist, warum bin ich hier? Was ist vorher gewesen? Also eben durch dieses verlorene Gedächtnis auch gar keine Idee, war ich schon immer hier oder bin ich jetzt gerade hier irgendwie reingerutscht? Und das Komische ist auch, Epi kann das Haus nicht verlassen. Das ist auch so ein Rätsel, was eben gelöst werden muss. Und dann fängt man an zu spielen und entdeckt eben, indem man die Spielkarten anlegt oder miteinander kombiniert, wie Epi aus dieser Situation so ein bisschen rauskommen kann sozusagen und genau eben die Fragen zu beantworten, was ist hier überhaupt los?
Mhm.
Und gleichzeitig ist dann noch so die Motivation, weil so ein Flyer ins Haus flattert von der ESA. Die ESA hat neue Raketenantriebe entwickelt und kann jetzt noch viel weiter ins Weltall rausfliegen und sucht ganz viele Weltraumfahrer und Fahrerinnen. Und Epi möchte da sich jetzt beim Programm bewerben.
Ja.
Das kommt dann noch so ein bisschen dazu. Und genau, darum geht es dann im ersten Band. Und im zweiten Band, das kommt jetzt im Oktober raus, das heißt Epi und der Schokoladenschmuggel. Da geht die Geschichte dann weiter. Da möchte ich jetzt nicht so viel erzählen, weil sonst würde ich vielleicht von Epi 1 schon zu viel verraten.
Ja.
Aber was ich dazu gerne sage, ist, dass ich persönlich finde, der zweite Band ist noch kreativer, also mir gefällt der super gut, weil der erste Band so eine Art Einstieg ist und erstmal überhaupt die Figuren kennenlernen und so. Und dann ist der zweite Band im Vergleich halt einfach so ein Feuerwerk der Fantasie und der gefällt mir wirklich sehr gut. Genau, das ist Epi. Soll ich zum Computerspiel dann auch noch?
Sehr gerne, sehr gerne. Ich klebe an deinen Lippen, ich freue mich total. Ja, das ist so. Weil ich finde, das ist so krass, man spielt ja oft was oder auch, ja, ich selber habe als Jugendliche viel Computer gespielt, jetzt eher nicht mehr so, aber mein Mann ist schon noch so ein bisschen in die Richtung und die Kinder zunehmend, ne? Und ich finde es total Wahnsinn, jetzt mal jemanden hier sitzen zu haben, der das gemacht hat oder geschrieben hat, weil das so, man kennt ja die nicht, die Leute. So, und ich finde das total geil. Also bitte sehr gerne alles, was du preisgeben magst.
Gerne. Also bei dem Computerspiel war das so, dass die Jenny Tesch ist auf mich zugekommen. Das ist eine Computerspielmacherin, jetzt mittlerweile auch Geschäftsführerin von der Computerspielfirma Totally Not Aliens. Die kannte meine Romane und ist auf mich zugekommen, ob ich eben auch für Computerspiele mir vorstellen könnte zu schreiben. Und in der Situation war sie eigentlich auch an einem Point-and-Click-Adventure, also auch dieses Genre, zu dem man Epi zählen kann. Also mit mehr so einer ganz fantasievollen Geschichte, wo man sich durch eine nicht-lineare Geschichte mit Rätseln durchspielt. So ganz grob gesagt, so kann man das Genre beschreiben. Und das fand ich sehr passend zu mir und habe da mit ihr zusammen dran gearbeitet. Und dann hat ihr Weg sich aber so ein bisschen verändert und sie hat eben diese Firma gegründet mit anderen Leuten zusammen und die haben entschieden, dass sie als erstes Spiel aber was anderes machen wollen, nämlich ein Antikriegsspiel.
Mhm.
Und haben mich gefragt, ob ich aber dann auch da an Bord wäre.
Mhm.
Und das war für mich erst so ein bisschen komisch. Also natürlich bin ich bei Antikrieg Sachen dabei, aber das war für mich sicherlich eine neue Welt, weil das spielt im Ersten Weltkrieg. Und auch wenn es natürlich Antikrieg ist, muss man ja in diese Kriegssituation reingehen mit der Geschichte. Und mit der Sprache muss man da reingehen. Und bei meinen Romanen und letztendlich auch bei Epi und eigentlich in allem, was ich schreibe, fließt immer ganz automatisch mit rein, dass ich eigentlich eher ein moderner Mensch bin. Also sage ich jetzt mal so, es hört sich komisch an, das selbst zu sagen. Aber was ich damit meine ist, also zum Beispiel bin ich Feministin und beschäftige mich auch gern mit einfach der Entwicklung der Gesellschaft, wo sie hingehen könnte, eigentlich mehr als mit, wo sie war, vor allem im Sinne von, wo sie schrecklicherweise war, sage ich jetzt mal so. Und deswegen war das für mich eigentlich erst so ein bisschen schwierig, dass ich dann lauter Geschichten schreiben muss über Menschen, die eben da im Ersten Weltkrieg waren und was die da erlebt haben und Dialoge, die sich nur darum drehen eigentlich. Das war für mich schon eine neue Welt. Man kann ja jetzt auch, sollte, und da bin ich auch voll an Bord, natürlich historisch korrekt sein. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht plötzlich moderne Ideen in die Köpfe dieser Soldaten reinbringen, sondern im Gegenteil, die waren oder die sind auch in dem Spiel homophob, rassistisch und all diese Dinge.
Mhm.
Und selbst Humor, was bei mir eigentlich immer eine große Rolle spielt, auch ist da natürlich auch sehr schwer einzufädeln.
Mhm.
Also das fand ich alles nicht einfach, aber ich habe da trotzdem zugesagt, in erster Linie auch, weil ich einfach mit Jenny Tesch so einen guten Draht hatte und sehr gerne mit ihr zusammenarbeiten wollte und bin auch sehr froh über die Entscheidung. Das ist sehr gut gelaufen, finde ich. Das war dann auf meiner Seite sehr viel Recherchearbeit, um eben diesen Zugang zu bekommen, den ich jetzt nicht von selbst habe. Ich wollte, dass das sprachlich passt. Ich wollte, dass die so sprechen, wie das auch richtig ist. Das heißt, ich musste ganz viele alte Briefe lesen, um überhaupt erstmal in diese Sprache reinzukommen. Natürlich auch, um in diese Denke reinzukommen. Und ich musste die Figuren ja erfinden. Das heißt, ich musste auch erstmal gucken, ja, was waren das denn überhaupt für Menschen? Wer ist denn überhaupt da in den Krieg gezogen? Wo kamen die damals her? Das waren ja ganz, ganz andere Bedingungen als heutzutage. Da musste ich persönlich zumindest erstmal ganz viel recherchieren. Und habe dann über diese Recherche da aber auch reingefunden und tatsächlich auch Spaß gehabt an den Texten, wenn man das so sagen kann. Das ist irgendwie natürlich eine ganz andere Art von Arbeit. Jetzt nicht so ein fantasievoller Text, sondern eigentlich so ein Thema, das man eher eben nicht schön findet. Aber ich würde es trotzdem Spaß nennen in dem Sinne, dass ich Freude habe daran, eben die richtige Formulierung zu finden. Also ne, das ist ja so mein Job. Dann bastle ich auch an den einzelnen Worten und an jedem Satz und dann, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie das geworden ist und in dem Sinne Spaß, meine ich. Also das hat mir in dem Sinne Spaß gemacht.
Nachempfinden. Ich lese gerade oder ich bereite gerade ein Hörbuch vor, das spielt im Zweiten Weltkrieg.
Ah, ja.
Oder kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und die Thematik ist ja nicht schön.
Genau.
Und trotzdem macht das so viel Freude, weil es ein Buch mit Tiefgang ist und eben nicht irgendwie ein, ja, XY-Geschichte, sondern das ist mir ja jetzt auch ganz viel wert, das schön umzusetzen, weil das ist ja auch was niemals in Vergessenheit geraten werden sollte und so.
Genau.
Deswegen kann ich dieses mit, ich hatte Spaß dabei, total nachempfinden, weil das eine ist ein Job und das andere ist, wie findet man es? Ne? Das sind dann völlig unterschiedliche Dinge. Ne?
Genau. Ja. Genau, das ist, also jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, das heißt All Quiet in the Trenches und das ist eben letztes Jahr rausgekommen auf Steam. Das ist so eine Plattform, wo man sich typischerweise so Spiele runterladen kann, also die kaufen kann. Und es wird auch immer noch erweitert um weitere Zusätze, was auch so ganz typisch ist. Genau, also das läuft jetzt quasi. Und ja.
Für welches Alter ist das Computerspiel?
Ab 16.
Mhm.
Eben wegen dem Inhalt, weil das psychisch auch, glaube ich, aufwühlend sein kann und ja auch aufwühlend sein soll.
Mhm.
Es ist so angelegt, dass man es immer wieder spielt. Deswegen habe ich auch so viele verschiedene Figuren entwickelt, beziehungsweise wir alle zusammen, weil die Idee ist, also man bekommt per Zufall seine Gruppe zusammengestellt und dann versucht man eben so den Weg zu gehen und dann kann man, und man lernt die auch kennen, lernt die Backstories von denen kennen und geht in den Dialog mit denen und muss für die Entscheidungen fällen. Und man kann es dann nochmal mit anderen wieder probieren und dann immer wieder so durchspielen. Das ist so die Idee.
Ja, und das Epi, hast du ja vorhin gesagt, es ist ein Familienspiel letztendlich. Ab wann ist das geeignet?
Also es steht drauf ab 8, weil ab 8 kann man es alleine selber spielen, weil man es lesen kann. Wir haben die Schrift extra auch ein bisschen größer gewählt als zum Beispiel in diesen anderen Bänden, von denen ich gesprochen habe, die für Erwachsene geschrieben wurden von einem anderen Autor. Und auch natürlich sprachlich ist es angepasst. Genau, ab 8 kann man es selber spielen, aber generell kann man es ja auch zu mehr spielen. Und genau, zum Beispiel als komplette Familie. Und bei uns zu Hause war zum Beispiel dann auch mein Kleinster dabei, als er, ich glaube, da war er 6. Da hätte er jetzt noch nicht selber lesen können, dann haben wir eben vorgelesen, aber er war mit dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass es ab 8 ist im Sinne von Jüngere bekommen Inhalte mit, die für sie nicht adäquat wären oder so. Sie können es nur nicht alleine selber spielen. Deswegen steht ab 8 drauf. Und ich persönlich finde entweder diese Gruppe, also entweder als Familie oder auch wenn Freunde das als Gruppe spielen, das finde ich besonders geeignet. Oder dann so ab 4., 5. Klasse aufwärts finde ich optimal. Weil man so ein bisschen Geduld auch mitbringen muss. Wenn man jetzt jünger ist, kann man es auch machen, aber ich glaube, dann würde man halt schneller eine Pause einlegen, was aber auch geht. Es ist nicht so gedacht, dass man es in einem Rutsch durchliest, durchspielt. So ist es ja bei Computerspielen auch nicht, da macht man ja auch Pausen mittendrin. Ja. So wäre das bei Epi auch, man würde es dann zur Seite legen, wenn man sagt, okay, jetzt ist mal, hier machen wir eine Pause und dann legt man es zur Seite, aber das ist auch so von der Mechanik gemacht, dass man dann ohne Probleme direkt wieder weiterspielen kann, wenn man dann wieder Zeit hat und wieder weitermachen will.
Und wenn man es aber durchspielen würde, was wäre das für ein zeitlicher Umfang? Kann man das überhaupt sagen? Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie gut man im Rätseln dann auch ist und im interaktiven Geschehen, oder?
Genau, zum einen das, wie schnell schafft man die Rätsel, aber zum anderen auch, es ist ja nicht linear. Das heißt, manche erleben einen Durchgang, der nicht derselbe ist wie andere Menschen, die es spielen.
Klar.
Es kommt darauf an, wie viel, was für ein Spieltyp man ist. Also ich finde das immer so witzig, zum Beispiel bei meinem Mann, der will immer alles ausprobieren. Der ist auch so ein großer Computerspieler und der kennt das deswegen auch so, dass man, der weiß dann zum Beispiel vielleicht schon, wie das Rätsel gelöst werden könnte und dann sagen die Kinder auch so, ja, da brauchen wir doch nur den Gegenstand, geh mal in die Küche und hol den und dann können wir es doch lösen. Und dann sagt er, ja, okay, das können wir gleich machen, aber guck mal, hier können wir doch noch das und das und das und das entdecken. Und dann will er das alles auch entdecken. Das ist wie so ein Sammlertyp, ne? Der will das dann alles abarbeiten sozusagen. Und dann dauert es natürlich ein bisschen länger, aber das macht ihm halt Spaß. Und ja, so soll es ja auch sein. Aber wenn jemand jetzt nicht so viel Spaß daran hat, dann funktioniert es auch, wenn man dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, direkt in die Küche geht, den Gegenstand holt, sofort das Rätsel löst. Aber dann geht es halt auch insgesamt schneller.
Ja.
Das heißt, so 4-5 Stunden dauert es wahrscheinlich auf jeden Fall. Mhm. Aber es kann auch sehr viel länger dauern, wenn man alle Abzweigungen abklappern möchte, alle Texte liest. Es sind dann halt auch so witzige Texte dabei. Man kann auch so Karten bekommen, die einen irgendwo hinführen, die so, Glückwunsch, du bist ein Störenfried. Oder weil man halt zum dritten Mal irgendwo angeklopft hat, wo man doch nicht stören sollte oder sowas.
Ja.
Genau, das gibt's auch so zum Sammeln. Und gerade für so Sammler ist das, glaube ich, so, die freuen sich über sowas ganz besonders. Genau.
Witzig, ja total. Also ich habe mega Bock drauf, das auch in unserer Familie zu etablieren. Das habe ich ja zu deiner Tochter, die ich ja auch kennenlernen durfte, schon gesagt. Unsere Kleine ist jetzt 5, also vielleicht wartet man noch so ein bisschen, weil sie natürlich sonst auch bei vielen Spielen schon gemerkt hat, irgendwie bin ich noch zu klein und so, ne? Und dann ist es eher frustrierend. Und aber wenn wir noch ein bisschen abwarten, dann kann ich mir das total gut für uns als Familie vorstellen, weil wir einfach so, auch so Rätselfans, Escape Room technisch, ne? Und der Große auf jeden Fall da auch schon so Tendenzen zeigt, dass er da Bock drauf hat. Und wir auch immer so ein Spiel suchen, was wir im Urlaub so mitnehmen können, ne?
Und da eignet es sich besonders, finde ich, wenn man dann eben auch die Zeit einfach hat, ne? Sich in Ruhe zusammenzusetzen und das zusammenzumachen und
Ja, und da so auch so rituell, dass es gar nicht fertig werden muss, sondern so jeden Abend vielleicht nochmal.
Ja.
Also sowas, wir haben immer ein Familienbuch und ein Familienspiel sozusagen für die Urlaube dabei, was dann neu ist und was dann auch bis zum Exzess durchgelesen und durchgespielt wird,
Ach, schön.
Und ich glaube, das habe ich auch tatsächlich so ein bisschen übernommen von meiner Familie damals. Wir hatten immer zu Weihnachten das Spiel des Jahres wurde da geschenkt. Als Familienspiel, ne? Und das fand ich aber immer toll. Also vielleicht nicht mal unbedingt, weil das Spiel so gigantisch war. Waren ja nicht jede immer super, ne? Aber viele einfach. Und aber dieses Ritual, okay, jetzt ist die Zeit des Gemeinsamen.
Ja.
Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll, finde ich.
Ja.
Jetzt würde ich aber trotzdem auch noch gerne auf deine Romane zu sprechen kommen, weil ich jetzt irgendwie immer, als wir uns so kennengelernt haben, dann war so dieses Epi ja ganz aktuell und ich hatte das erstmal so gar nicht auf dem Schirm, dass du ja auch ganz andere Genre sozusagen bedienst. Also du hast vorhin mal so Romantik anklingen lassen. Wie ist das? Bist du ganz unterschiedlich oder bist du so in einem Genre unterwegs?
Also bisher, das ist eigentlich mein Problem, sind meine Bücher nicht gut einem Genre zuzuordnen.
Ah.
Das mag die Buchbranche nicht so gerne. Mhm. Buchhändler und Händlerinnen mögen gerne, wenn man Bücher in ein bestimmtes Regal stellen kann. Mhm. Und das ist bei mir so, dass ich eigentlich gerne Bücher schreibe, die einfach sich darum drehen, dass Menschen irgendwie zusammenkommen und vor allem viel miteinander reden und irgendwie Entscheidungen fällen müssen. Das schreibe ich eigentlich am liebsten, weil es dann eben auch um diese modernen Themen geht, wo ich vorhin schon mal drüber gesprochen habe, dass das mich eigentlich auch am meisten interessiert. Wie entscheidet man denn, wie man sein Leben führt? Das ist eigentlich, worauf es bei mir oft einfach immer wieder darauf hinausläuft und das, was ich einfach selbst auch so spannend finde, was aber einfach kein Romangenre eigentlich ist. Der Berlin Verlag, das fand ich ganz toll, die haben bei meinem zweiten Roman dann draufgeschrieben, es wäre ein Entscheidungsroman, als wäre das ein Genre. Das fand ich ganz toll und ich finde, das passt auch sehr gut. Ja. Ich setze mich gar nicht hin und mache das groß absichtlich, aber zum Beispiel jetzt bei dem Roman, den ich jetzt schreibe, ist es auch so, dass es einfach so, das kommt einfach so, es geht eigentlich wieder darum, dass die Figuren entscheiden müssen, ja, wie will ich denn mein Leben führen, was ist mir jetzt wichtig, wie entscheide ich mich an dieser Gabelung, die sich jetzt hier auftut. Das ist einfach, das kommt einfach immer so bei mir und dann sprechen die Figuren miteinander und durch das Miteinander sprechen kann ich verschiedene Perspektiven eines Themas eben reinbringen und mir ist immer wichtig, ich will da auch gar keinen erhobenen Zeigefinger haben oder das soll auch keinen Ratgebercharakter bekommen, wo ich jetzt vorgebe, was jetzt wie Menschen sich entscheiden sollten, sondern ich finde es besonders spannend zu zeigen, ja, diese Figur sieht das jetzt so, am besten mache ich noch nachvollziehbar, wieso, weil sie eine bestimmte Hintergrundgeschichte vielleicht hat. Und die andere Figur sieht es aber anders und das steht gleichberechtigt nebeneinander und die Hauptfigur muss dann aber halt entscheiden, was macht sie jetzt tatsächlich. Das finde ich persönlich total schön. Aber die Agenturen, die Verlage, die Buchhandlungen, die sagen immer, aber worum geht's denn jetzt wirklich und was ist denn jetzt der rote Faden und was ist der Spannungsbogen und welches Genre ist das und in welches Regal passt das? Und das ist bei mehreren Manuskripten von mir, die jetzt eben gar nicht veröffentlicht wurden, tatsächlich auch das Problem gewesen. Problem in dem Sinne, dass es auch eben nicht verlegt wurde tatsächlich. Weswegen ich dann zwischenzeitlich auch versucht habe, mehr in einem Genre zu schreiben. Und im Moment zum Beispiel schreibe ich ganz deutlich einen Liebesroman. Deswegen auch, ja, romantisch, das, ja, das ist schon auch in meinen Büchern bisher immer drin. Aber eigentlich eher bisher, weil ich finde, das gehört natürlich zum Leben dazu. Gerade wenn es um Entscheidungen und um Lebensentwürfe geht, gehört dazu, die meisten Menschen wägen ab, Dinge, die sich rund um das Thema Partnerschaft verlieben und vielleicht auch Kinder bekommen, drehen. Und Romantik ist dann natürlich da auch automatisch mit drin. Vorteil auch. Und macht ja auch Spaß. Ja. Also das ist auch schön zu schreiben. Also Freunde fürs Lieben ist ein Roman von mir und das hat auch super Spaß gemacht, dieses, ja, so Bitzeln oder also dieses Kribbeln, dieses Verlieben und dann der nächste Schritt und die Spannung, die daraus kommt, das macht schon auch Spaß zu schreiben. Und es macht mir auch jetzt gerade Spaß bei dem Roman, an dem ich jetzt sitze. Und bloß diesmal, also auch Freunde fürs Lieben ist nicht so ganz purer Liebesroman vom Genre her. Also ich folge nicht so ganz da den richtigen Strukturen. Jetzt habe ich das schon adaptiert, merke ich. Ich finde es eigentlich doof, das sozusagen die richtigen Strukturen.
Ja,
also
weil was
das
ist adaptiere das denn ich eigentlich? Nur, weil Kreativität hat ja eigentlich nicht die Struktur. Ne?
Das ist das
ja
Quatsch.
Das Kontroverse. Ja. Aber das habe ich leider jetzt schon öfter mitbekommen, weil ich ja auch durch die Hörbuchsprecherei viel mit Self-Publishern zu tun habe. Und das sind ja, die Self-Publisher sind halt nun mal die in kein richtiges, in Anführungszeichen, Genre passen wollen, weil es eben nicht das Typische oder was immer das auch sein soll, ist. Und das sind aber oft die spannenderen Romane, finde ich. Ne? Weil das andere ist halt, ja okay, jetzt steht ein anderer Name drauf, ist ein bisschen ein anderes Cover, aber inhaltlich ist es so.
Ja.
Same, same.
Ja, also ich muss zugeben, bei dem Buch, was ich jetzt schreibe, versuche ich mich mehr an diese, also same, same hoffe ich nicht, natürlich will man nie, aber es hat jetzt diesmal wirklich die ganz klare Struktur von einem Liebesroman und kann sehr deutlich dem Genre dann wirklich auch zugeordnet werden. Aber trotzdem wird man mich wiedererkennen und es geht wieder darum zu entscheiden, ja, was macht mich persönlich denn jetzt glücklich, also aus der Perspektive der Hauptfigur gesprochen. Und genau.
Schreibst du unter Klarnamen?
Ja, da habe ich sogar drüber nachgedacht. Gerade zuletzt, wie witzig, dass du mich danach fragst. Also am Anfang bei meinem ersten Roman, die sind alle unter meinem Klarnamen erschienen. Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich mir ein Pseudonym jetzt anlege. Das ist aber wirklich Zufall jetzt, weil ich Nachwuchstrainerin geworden bin und Softball trainiere einer Nachwuchsmannschaft und jetzt gerade diesen Liebesroman schreibe und überlegt habe, wenn der auf den Markt kommt, das beißt sich vielleicht so ein bisschen, aber ich bin noch so ein bisschen am Nachdenken. Also ich bin auch neu in dieser Rolle der Trainerin, deswegen ich glaube, da muss ich mich noch rantasten. Im Moment finde ich den Gedanken merkwürdig, weil diese zwei Welten sich so ein bisschen beißen.
Also du meinst, dass das Publikum, das dich dann suchen würde im Netz zum Beispiel da auf etwas stoßen würde, was noch nicht für sie geeignet ist? Oder wie meinst du?
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht überschätze ich auch, wie sehr das eine in das andere schwappen wird, aber typisch ist schon, wenn ein Buch von mir rauskommt, dass ich so regional ein bisschen irgendwie vielleicht meiner Zeitung stehe oder ich gebe ja auch Lesungen und dann gibt es manchmal Poster. Und durch die Chats und auch durch die sozialen Medien wird das ja auch schnell überall hin geteilt. Finde ich ja auch total gut. Das will man ja auch als Kreative, die irgendwie ja auch Menschen erreichen möchte, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde, wenn dann das dahin geteilt wird. Vielleicht bin ich da aber auch zu streng. Also wie gesagt, da taste ich mich gerade erst dran, weil das für mich auch eine neue Situation ist. Es ist ja schon so, dass man als Trainerin so eine gewisse Rolle einnimmt und so eine gewisse Themen. Also ich würde jetzt nicht vor den Kindern über gewisse Themen sprechen und die nicht so formulieren, wenn überhaupt, wie die dann so sehr explizit im Roman formuliert sind. Mhm. Das ist in meinem Kopf einfach daher so ein kleiner Clash gerade, wo ich denke, vielleicht wäre das einfacher, dann einfach unter Pseudonym den Roman rauszubringen und dann ist es deutlicher getrennt. Frag mich aber auch, ob das übertrieben ist. Also wie gesagt, da bin ich so gerade selber am Abwägen.
Für dich wahrscheinlich einfach gucken, womit du dich am wohlsten fühlst. Also ich kann mir ja trotzdem vorstellen, dass auch wenn die Berührungen bekommen, meine, wie alt sind die?
Unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade eine neue Gruppe angefangen, da sind die von 8 bis 13, also wirklich ganz klein. Dann habe ich aber, es gibt auch eine Gruppe von, ja im Prinzip 13 bis 19, wenn man es mal sagt. Also
wobei das ja schon so ein Alter ist, wo das einfach interessant und spannend wird. Ne? Mhm. Und wenn sie dann in deinen Büchern vielleicht einfach auf eine schöne Art und Weise da auch herangeführt werden, fände ich das ja mal gar nicht eigentlich so schlecht.
Ja,
weil
stimmt.
Wenn ich an mich denke, wie meine, also letztendlich habe ich mich mit einer Freundin selbst aufgeklärt, ja. Merke jetzt aber auch schon bei meinem Sohn einfach Fragen, die dazu kommen. Habe jetzt mal so das erste Aufklärungsbuch auch schon besorgt, das für Kindergartenalter tatsächlich gedacht ist. Und finde ich jetzt ganz gut, weil dann kann die Kleine, hat ja sowieso auch große Ohren und so. Und denke mir so, ja, aber ich finde es eigentlich total nett, wenn das einfach schon so beschrieben ist und wir als Familie, wenn wir das lesen, auch dann das überhaupt nicht als Tabuthema haben, weil das finde ich nach wie vor eigentlich blöd,
ja,
dass das so ein Tabuthema ist.
Absolut,
und wenn
ja.
die ja dich als, ja, ich sage jetzt mal als Respektperson, als Trainerin sehen und als Vorbild vielleicht oder was auch immer und dann wissen, ah, okay, ein bisschen kribbelig wird's in diesen Büchern, ist das ja eigentlich voll schön.
Ja.
Also ich finde es tatsächlich, es regt dann die Fantasie an und vielleicht auch dieses Abwägen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du eben nicht unbedingt in dem Dark Romance-Genre schreibst. Das fände ich dann tatsächlich bedenklich, das jetzt vielleicht diesem Alter zuzuführen. Ne? So, aber das ist ja ganz groß. Ne? Das ist erschreckend groß, meines Erachtens nach. Aber weißt du, das ist ja dann auch schön, wenn man da einfach so, ah, okay, so ist es dann, wenn man erwachsen ist, oder?
Ja,
ne? Ich finde.
Ja. Ja, wie gesagt, ich taste mich noch ran und ich denke auch, das ist auch auf jeden Fall ein Gedanke, den ich auch habe, dass es gehört ja zum Leben dazu und man bringt es jetzt nicht aufs Feld, das fände ich tatsächlich falsch, aber trotzdem, ja, gibt's das und ist dann in meinem sonstigen Leben eben vorhanden und findet eben auch in meinen Büchern statt und mal schauen. Also bisher ist alles unter Klarnamen erschienen.
Ja, aber ich kenne diese Überlegungen nur zu gut. Also Sprecher haben teilweise oder die meisten haben auch ein Pseudonym, weil es einfach Inhalte gibt, mit denen man sich selber auch gar nicht so identifiziert und sie halt trotzdem liest, weil es der Beruf ist, schlicht und ergreifend.
Das würde ich auch machen, wenn ich jetzt was schreiben würde. Genau, das war zum Glück noch nicht so. Wobei ich manchmal denke, es wäre vielleicht schlau gewesen, zum Beispiel Epi unter einem anderen Namen rauszubringen als jetzt die Erwachsenenromane. Das wäre vielleicht auch irgendwie gut gewesen, aber darüber habe ich zu spät nachgedacht und das, jetzt steht
jetzt
schon mein Name drauf.
Ja, jetzt ist es rum ums Eck. Aber gut, du hast ja die Möglichkeit für die zukünftigen Projekte da zu gucken, ob es überhaupt das sein soll.
Ja.
Weil ich meine, wenn dein Schreibstil, so wie du vorhin gesagt hast, ja ohnehin so oder so zu erkennen ist, dann ist das für die LeserInnen oder auch für die, die das dann eben zelebrieren als Spiel, ja auch eine Identifikationsgeschichte am Ende. Und ja, ich bin auch immer am Hin und Her überlegen, wann ist das passend und wann eigentlich nicht, weil letztendlich bin ich es ja trotzdem. Und
absolut. Und das, also ich finde es auch, weil wir es hatten von Strukturen, Genre, wie soll die Geschichte erzählt werden. Und diese Sache mit den Pseudonymen, also das machen viele Autoren und Autorinnen, dass sie, je nachdem in welchem Genre sie gerade schreiben, haben sie einen anderen Namen, weil das quasi nochmal mehr in diese Kerbe reingeht. Also als wäre alles immer so klar und einspurig. Und als würde eben diese eine Person nur das schreiben, das mögen die Verlage auch besonders gerne. Also wenn du einmal einen Liebesroman geschrieben hast, wollen sie eigentlich auch immer noch einen und noch einen. Mhm. Also auch ganz erfolgreiche Autoren und Autorinnen erzählen, dass sie dann mal was Neues schreiben wollten und die Verlage das einfach nicht mitgemacht haben und einfach gesagt haben, nein, wir wollen dasselbe nochmal. Also das ist so ein bisschen etwas, was ich auch schade finde an der Buchbranche. Und eigentlich ist da die Frage, will man das mitspielen, dieses Spiel? Ne? Ich sage auch, ich will eigentlich dieses Genrespiel nicht so gerne mitspielen. Und eigentlich müsste man dann auch sagen, bei Pseudonymen genauso, es ist eigentlich viel mehr der Realität entsprechend, dass ein Mensch facettenreich ist und auch Kreative ganz unterschiedliche Projekte machen können. Und eigentlich ist es viel schöner, das auch genauso Menschen zu zeigen. Guck mal, das ist von derselben Person, obwohl das total unterschiedlich ist. Und das ist eigentlich viel schöner. Aber irgendwie, genau, das ist wie mit diesem Regal, dieses Regalbrett, wo das Buch so genau drauf passen soll. Genauso ist es dann auch mit den Pseudonymen, dass die dann auch noch passend draufgeschrieben werden können. Dann kann noch das Cover die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Farbe haben. Das ist alles so dieselbe Sache. Und eigentlich würde ich das alles auch gerne aufbrechen. Insofern, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde nicht ein Pseudonym annehmen, jetzt wo ich mit dir drüber spreche gerade.
Klingt
wird krass. Es mir eigentlich schon klar. Aber wie gesagt, ja eigentlich finde ich
Wobei,
das
Wobei, ein Gedanke dazu, ich hatte da mal mit einer sehr erfolgreichen Hörbuchsprecherin drüber gesprochen, die auch ein Pseudonym hat für explizite Inhalte. Und dann sagt sie halt auch, ich habe das nicht, weil ich mich dafür schäme oder weil ich eben nicht dahinter stehe, sondern weil dann die Menschen wissen, wenn da XY draufsteht, ist auch XY drin. Und wenn bei dem anderen XY draufsteht oder dann ZA, dann ist auch ZA drin. Und das finde ich ja einen positiveren Gedanken.
Stimmt.
Ne? Ja. So, also als wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche dafür ein Pseudonym, weil ich eigentlich damit gar nicht kann.
Ja.
Das ist ja auch ein Gedanke, aber das andere ist auch, dann weiß eben, das ist eben
man vermittelt damit etwas, man sagt.
Genau, ebenso wie dieses Regal. Das ist dann da nichts anderes.
Eine Marke
dass man sagt,
ist es.
Genau, genau. Ja. Und dann weiß der Mensch, aha, wenn ich dieses Hörbuch jetzt höre, dann weiß ich, dass ich das vielleicht nicht, was weiß ich, im öffentlichen Raum oder mit laut, genau. Also dann doch lieber mit Kopfhörern, wenn ich irgendwo sitze oder wie auch immer. Ne?
Ja.
So. Und das wird ja dann vielleicht bei den Schreibenden ähnlich sein. Dass man halt dann sagt, okay, das erkenne ich wieder als.
Stimmt,
ne?
Das ist richtig, ja.
Wie gesagt, ich kenne diese Zerrissenheit und letztendlich gibt es wahrscheinlich nicht mal ein richtig und falsch.
Nee,
sondern
das stimmt. Man muss für sich das dann finden.
Wohlfühlen
genau.
damit, weil du, sind deine Werke und das musst du entscheiden. Ne?
Ja.
Wobei ich es auch schon, ich hatte ja schon eine Autorin, die einfach gesagt hat, sie musste vom Verlag aus ihren Namen in einem Pseudonym ändern, weil der Verlag eben nicht wollte, dass dieses Buch mit den anderen in Verbindung gebracht wird. Und deswegen hat sie da quasi, also da war dann die Entscheidung, nehme ich den großen Verlag diesmal, der mich jetzt will und will aber unbedingt meinen Namen behalten oder ändere ich meinen Namen so halbwegs, also sie hat dann Teile behalten und so weiter, um trotzdem da einfach mal in die erfolgreichere Schiene gehen zu dürfen, weil ich einfach mal bei einem großen Verlag gelandet bin. Und das sind ja dann am Ende sind es betriebswirtschaftliche Rechnungen, die man aufstellt,
stimmt.
was dann gar nicht mehr mit Identität und Kreativität und so zu tun hat, sondern da geht es dann um Zahlen.
Ja, das kenne ich natürlich auch.
Ja.
Man hat nicht immer die komplette Freiheit. Also auch bei meinen Romanen habe ich mit den Verlagen einen gemeinsamen Weg finden müssen. Also das erzähle ich auch eigentlich ganz offen, dass das nicht alles komplett so geschrieben ist, wie ich es geschrieben hätte, wenn ich ganz nur für mich jetzt geschrieben hätte.
Ja,
also mein Name ist zwar nicht geändert worden, aber zum Beispiel das Manuskript, wie es ursprünglich war. Genau, man arbeitet dann eben zusammen und findet dann einen gemeinsamen Weg. Das kenne ich auf jeden Fall auch.
Wie geht's dir denn da? Das würde mich echt interessieren, wenn dann jemand kommt und du bist eigentlich so zufrieden oder stolz oder findest es einfach toll, was du selber geschrieben hast. Und dann kommt da jemand, hat es sich angeguckt und sagt so, nee, das geht so nicht. Das ist ja auch so ein bisschen Bäm, oder?
Jein. Wie bei allen Sachen hat das zwei Seiten. Zum einen muss man dann natürlich immer erstmal schlucken und eben diese Zusammenarbeit eingehen. Das hat natürlich oft, geht damit einher, dass man oft so eben hinnehmen muss, dass etwas, was man selbst natürlich erstmal perfekt fand, weil, also so geht es mir zumindest, sonst würde ich es gar nicht erst so vorschlagen. Mhm. Das soll dann geändert werden. Das muss man dann immer erstmal akzeptieren. Das ist nicht immer einfach. Aber die Kehrseite ist, gibt es nämlich durchaus auch Verlage, die mehr oder weniger durchwinken, was man geschrieben hat, auch dann kein großes Lektorat machen, also auch nicht im Detail und das einfach, ich sag mal jetzt, quick and dirty auf den Markt bringen. Das ist auch nicht optimal für eine schreibende Person, weil ja, so ein gutes Lektorat ist Gold wert.
Absolut.
Das ist ganz toll und wenn man sich darauf einlässt, ist das eine total produktive Zusammenarbeit, die dem Werk immer gut tut. Mhm. Natürlich ist wichtig, dass man dasselbe Ziel vor Augen hat oder dass man sich versteht. Und da muss man auch abwägen. Also bei Freunde fürs Lieben, das hätte eigentlich aus meiner Sicht ein anderes Ende nehmen sollen, als das, was es jetzt nimmt. Mhm. Das war für mich ein großes Zugeständnis. Aber trotzdem bin ich total dankbar. Der Berlin Verlag hat immer ein ganz tolles Lektorat gemacht und gerade im Detail, also das ist auf jeden Fall hat das den Text verbessert und die Geschichte verbessert, als wenn man da jetzt einfach nur durchwinkt, was man so beim ersten Wurf geschrieben hat, sage ich mal. Ja, deswegen diese zwei Seiten, das sehe ich, das ist schwierig. Aber ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, immer mich eher fürs starke Lektorat entscheiden, selbst wenn es dann bedeutet, manchmal Zugeständnisse machen zu müssen und die Geschichte irgendwie abwandeln zu müssen oder irgendwas machen zu müssen, was man vielleicht nicht optimal findet. Aber der Text an sich, der wird einfach besser. Also das ist ja doch so viel wert, finde ich.
Toll. Toll, finde ich richtig gut, weil das bedeutet ja schon auch eine große Stärke, da das zu sehen. Weil ich meine, KünstlerInnen, egal aus welcher Branche, sind ja schon, sage ich mal, vom... Wie drücke ich das jetzt aus? Weil ich will es überhaupt nicht negativ ausdrücken, aber sehr, ja, schon ja auch überzeugt von dem, was sie tun. Und das muss ja auch so sein, sonst kann der Kunst gar nicht entstehen. Also, ne?
Ja, das stimmt. Ich sage auch immer extra, ich bin Kreative. Mhm. Ich sage nie von mir, ich bin Künstlerin. Mhm. Okay. Weil ich da auch so diese kleine, genau das, was du gerade formuliert hast, das sehe ich als Unterschied. Mhm. Ich glaube, eine Künstlerin würde sich nicht einlassen darauf, dass eben jetzt zum Beispiel ein Verlag sagt, ich möchte, oder wir sollten das aber hier und da anders machen. Bei meinem zweiten Buch war es so, dass ich eine komplett zusätzliche Figur einfädeln musste oder sollte. Oder ja, also wir haben das dann gemacht. Also ich finde das auch im Nachhinein gut, aber das hat natürlich das ganze Werk verändert. Genau wie du sagst, ich finde, wenn man als Künstlerin, hätte ich auch ein anderes Selbstverständnis. Ich glaube, dann würde man nicht in so eine Zusammenarbeit reingehen. Mhm. Aber ich verstehe mich als Kreative, ich mache das hauptberuflich, weswegen das für mich auch, weil du auch das Wirtschaftliche angesprochen hast, immer mit dem Gedanken einhergeht, das soll auch einen gewissen Weg gehen. Sonst macht das im Gesamten für mich einfach keinen Sinn. Ich mache das als Job letztendlich. Natürlich auch mit ganz viel Herzblut und so. Also das hat schon auch so ein bisschen was von der Künstlerin. Aber eben, genau, ich finde, der Wort Kreative, der trifft das für mich. Es ist schon eine Mischung so aus wirtschaftlich gucken, wie das funktioniert und läuft. Aber eben auch jetzt nicht einfach nur ein Abarbeiten und um 5 Uhr lasse ich den Tisch, den Tisch,
Griffel, den Tisch. Ich hau den Tisch kurz und klein. Ich kann mir vorstellen, dass du ja viel von deinem eigenen Leben auch mit reinbringst, wenn du sagst, es geht ja immer darum, in deinen Büchern oder überhaupt in deinem Schreiben, Menschen kommen an Wegkreuzungen und müssen Entscheidungen treffen. Jetzt weiß ich, dass ihr ja sogar mal im Ausland gelebt habt. Das fand ich total spannend, als ich die Geschichte gehört habe, weil das immer in unserem Hinterkopf irgendwo ist. Mit leben wir mal dann doch irgendwann endlich am Meer oder nicht?
Ja.
Ihr habt es einfach gemacht.
Ja.
Und ist das auch was, was dein Schreiben beeinflusst hat oder was in irgendeinem Werk vorkommt? Oder erzähl doch einfach mal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr es gemacht habt? Vielleicht fangen wir so mal an.
Okay, also ich bin ja im Ausland aufgewachsen.
Ach, okay.
Ja, also selbst in der Zeit, wo ich längere Zeit an einem Ort war in meiner Kindheit und Jugend, war ich an einer internationalen Schule, wo wiederum alle anderen dauernd alle 2 Jahre dann auch wieder weggezogen sind und neue kamen. Also ich kenne von der Art, wie ich aufgewachsen bin, einfach eigentlich nur dieses, so einen typischen 2-Jahres-Rhythmus eigentlich, dass sich alle 2 Jahre etwas ganz krass verändert. Und bin erst nach Deutschland gekommen, als ich 13 war. Und auch da bin ich dann sogar, ja, zufällig eigentlich alle 2 Jahre nochmal umgezogen. Und auch in so unterschiedliche Ecken gezogen, dass das auch immer ein großer Bruch war. Also als ich nach Deutschland kam, bin ich nach Dresden gezogen, zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so war wie jetzt, also noch nicht sehr aufgebaut und einfach eine ganz neue Welt für mich. Und dann nach 2 Jahren dort aber auch direkt wieder weg nach Darmstadt, was dann eben ja eine andere Ecke war und sich mir ganz anders gezeigt hat. Also ich dann da Deutschland nochmal ganz anders kennengelernt habe als am Anfang, sage ich mal. Genau, also ich trage das in mir, dass sich ständig was verändert und habe dann auch als Erwachsene das vielleicht auch unterbewusst irgendwie mitgenommen. Das habe ich erst gemerkt, als ich mal dann so auf meinen Lebenslauf geguckt habe nach einer Weile. Dann habe ich gemerkt, ja okay, ich habe angefangen zu studieren, da bin ich dann nochmal umgezogen, also auch wieder aus Darmstadt weg, auch wieder nach 2 Jahren, was sich ganz natürlich angefühlt hat, weil halt klar, zum Studium weg, wieder ein Umzug. Dann bin ich aber auch genau nach 2 Jahren ins Ausland gegangen wegen Auslandssemester, was aber auch so eigentlich vorgegeben war, weil das der typische Moment war, nach der Zwischenprüfung geht man halt weg. Das war quasi, ja, war dann auch wieder nach 2 Jahren. Und dann bin ich dann nach 2 Jahren wieder ins Ausland. Auch ja, eigentlich Zufall, weil mein Freund, also jetzt mein Mann, aber also damals mein Freund dann ins Ausland gegangen ist und das hat dann bei mir gepasst, dass ich mitgehe, was ich schöner fand, als dass wir uns schon wieder trennen, weil ja, wir waren auch schon zusammen, als ich da davor ins Ausland gegangen war. Und dann bin ich wieder mit ihm mitgegangen und habe dann da meine Magisterarbeit geschrieben. Das hat sich angeboten. Aber ja, also auf jeden Fall dieser 2-Jahres-Rhythmus mit viel Ortswechsel, also diese an andere Orte zu gehen, ist für mich auf jeden Fall nicht ganz so besonders, sage ich mal. Also so eine gewisse Flexibilität habe ich da vielleicht, um das positiv auszudrücken. Man kann das natürlich, wir haben es irgendwie heute viel mit 2 Seiten.
Ja, ja,
also
total.
Man kann
ja,
das auch
so
negativ
ist das Leben,
ausdrücken.
Oder? Ich meine, das ist ja genau. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß gar nicht, wie, ob ich diesen Satz sage, zweischneidiges Schwert.
Immer, es gibt ja, wenn man es negativer ausdrücken will, das sage ich durchaus auch manchmal, ich habe halt keine Wurzeln, ich habe halt kein Zuhause in dem Sinne. Ne? Ich sehe das immer bei Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind, die an einem Ort aufgewachsen sind. Wenn die dann erzählen, wie die Weihnachten zurück an diesen Ort gehen, spätestens oder vielleicht sogar immer noch an dem Ort sogar wohnen, sowieso. Die haben eine ganz andere Verwurzelung, ganz andere Freunde auch, einen ganz anderen Kreis um sich. Das beneide ich auch, finde ich auch ganz toll. Also ich will das auch gar nicht so darstellen, als wäre das jetzt eine, weil Flexibilität klingt so toll oder so positiv, aber das habe ich halt einfach, aber das halt, ne, dafür habe ich andere Sachen nicht. Die Flexibilität ermöglicht einem aber halt auf jeden Fall auch leichtherziger auch weiterhin wegzugehen. Und so war das dann mit dem Auslandsaufenthalt, den du jetzt eigentlich meintest. Das war Sevilla, also Spanien. Das war einfach so, dass wir, ich glaube, es kam wieder so dieser Rhythmus auf. Und diesmal war es aber nicht so ein Zufall, der so automatisch so einen Bruch in unseren Lebenslauf brachte, sondern wir haben einfach gemerkt, wir haben die Lust, dass dieser Bruch mal wieder kommt. Und dann haben mein Mann und ich einfach gesprochen, ja, was machen wir? Und eigentlich dachten wir, wir gehen nach Frankreich, weil seine Firma da so eine Auslands-, wie nennt man das, so eine Dépendance oder so hatte. Und dann haben wir uns eigentlich schon voll darauf eingestellt, dass er mal fragt, ob er da nicht hin kann. Und dann würden wir einfach damit hingehen. Und dann hat die ausgerechnet dazu gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja Mist. Und dann haben wir gemeint, wir wollen aber trotzdem eigentlich ins Ausland gehen. Und dann war plötzlich so die ganze Welt offen. So, ja gut, wenn Frankreich jetzt nicht so vorgegeben ist. Annecy wäre das gewesen. Wenn Annecy nicht so vorgegeben ist, wo wollen wir denn eigentlich gern hin? Spanien. Das war dann wirklich so ein ganz bewusster Moment. Und dann hat er einfach bei seiner Firma gefragt, ob er eben remote arbeiten könnte. Das war, ich glaube, heutzutage wäre das alles so viel einfacher.
Ja, weil es jetzt eh so ist, ne?
Wenn ich mir das manchmal anhöre, wie Leute das jetzt machen. Also das war dann alles noch so ein ganz großer Aufriss, aber die haben zum Glück ja gesagt. Und dann, ich kann ja sowieso überall arbeiten. Also ich bin ja gar nicht fest an einem Ort. Es muss nirgendwo sein. Da musste man nur noch gucken, wie machen wir das mit den Kindern mit der Schule. Klar, das macht das alles ein bisschen komplizierter, aber das hat funktioniert. Wir haben Schulplätze gefunden. Da ist so ein bisschen die ganz freie Wahl so uns ein bisschen weggenommen worden, sag ich mal, weil da mussten wir dann gucken, wo finden wir Schulplätze. Also wir sind tatsächlich nach Sevilla gegangen, weil wir dort Schulplätze gefunden haben an der Schule, an einer, die einen deutschen Schwerpunkt hat, sodass wir uns da wohlgefühlt haben. Wir wollten sie jetzt nicht an so eine ganz reine spanische Schule geben. Dadurch war die Wahl ein bisschen eingeschränkt, aber das war dann eigentlich totales Glück, weil Sevilla ist ja toll. Also wir hatten tatsächlich erst eigentlich mit Valencia geliebäugelt, da hat es halt mit den Schulplätzen nicht geklappt und dann war es Sevilla und im Nachhinein haben wir gesagt, was für ein Glück, was für eine tolle Stadt. Es war eine großartige Erfahrung. Genau, wir haben ein Jahr da gelebt und dann sind wir wieder zurückgekommen. Okay. Hat sich dann auch
nur
wieder
ein Jahr.
Nur ein Jahr, das war absichtlich, weil ich so genau, was ich gesagt habe mit dem, was ich jetzt nicht habe, das ist mir sehr wichtig, dass ich das wiederum meinen Kindern aber gebe. Das ist ja oft so, dass das, was man nicht hat, oder ne, das ist ja oft so, dass man so ins, dass man das vor Augen hat. Das ist mir deswegen ganz wichtig, dass die Kinder stark verwurzelt hier in Mainz sind, dass sie hier jetzt eben nicht plötzlich ihren Freundeskreis verlieren, sondern den auch hoffentlich haben, wenn sie auch erwachsen sind. Also genau das, was ich bei anderen beneide, das fände ich total schön, wenn sie das haben, wenn sie immer, selbst wenn sie vielleicht irgendwann weggehen sollten, dass sie, wenn sie nach Mainz zurückkommen, dann ist so, ah ja, hier war ich auf der Schule und hier sind ja die ganzen Freunde und ja, dieses, bei mir gibt's das nicht. Meine Freunde sind alle total versprenkelt, weil die von Anfang an versprenkelt waren und ja. Genau, deswegen war mir das ganz wichtig, nur ein Jahr und wir kommen zurück, ihr kommt zurück in eure Klassen, ihr kommt zurück in eure Freundeskreise und das hat zum Glück auch funktioniert, bin ich ganz, ganz glücklich mit. Ja.
Und ist das ist ja schon eine Weile her, ne?
Das war 2018.
Ja, ja, genau. Also jetzt seid ihr ja schon lange hier.
Genau, deswegen wollen wir auch bald wieder weggehen.
Ich wollte gerade fragen.
Ja.
Also kribbelt schon wieder kribbelt unter
wieder,
den Nägeln.
Wobei ich zugeben muss, das ist diesmal irgendwie ein bisschen anders. Also ich merke, dieser Zwei-Jahres-Rhythmus, den habe ich nicht mehr so im Blut. Man wird vielleicht ruhiger. Gott, das klingt jetzt schon so, als wären wir sonst was. 70.
Naja.
Nee, aber ja, man wird vielleicht ruhiger, man wird vielleicht auch verwurzelter. Also ich finde auch diese, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, weil ich da jetzt auch im Sportverein so aktiv bin, sowas verwurzelt einen natürlich sehr. Also ich bin da auch im Vorstand tätig mittlerweile, also das ist ganz aktuell, aber trotzdem, ich spüre jetzt schon, obwohl das eigentlich noch ganz neu ist, wie sehr mich das festhält hier eigentlich. Sowas will man nicht so leichtfertig einfach fallen lassen. Man, ja, kommt da auch in so ein Netzwerk rein, das spüre ich schon. Und auch die Kinder, diese Verwurzelung, die man ihnen einerseits schenken will, die haben sie jetzt auch und das wollen sie natürlich auch nicht so ohne weiteres dann hergeben. Also das, ja, es ist auch irgendwie bequem, dann zu sagen, ach, unser Leben ist hier schön und alles läuft und man hat diese Verwurzelung, dieses, ja, irgendwelche Aufgabenrollen, die man auch gar nicht missen möchte. Und dann, ja, kommt dieses Fernweh nicht so schnell auf. Also dieser Zwei-Jahres-Rhythmus, der ist ja schon lange hinter uns jetzt. Gut, jetzt war auch Corona da mit drin. Das hat ja eh irgendwie alles so verändert. Aber im Moment, ja, geht's mir auch ein bisschen darum zu gucken, wie sieht die Welt so aus? Einfach auch wegen der politischen Entwicklung. Ja. Das ist jetzt nochmal was ganz anderes. Aber da bin ich schon, gerade weil ich diese Flexibilität im Blut habe, sehe ich irgendwie gar nicht, warum ich jetzt hier irgendwie an einem Ort bleiben muss, sollte sich das so entwickeln, dass ich mich einfach gar nicht mehr wohlfühle in dem Umfeld, sage ich jetzt mal. Und das könnte ja passieren. Das sehe ich so ein bisschen traurigerweise natürlich. Dann würde ich tatsächlich auch wieder weggehen.
Das in Erwägung ziehen, ja, definitiv. Ja. Und da haben wir aber ja hier in Mainz noch wahnsinniges Glück.
Ja, ne? Also das zum Glück. Ja,
haben wir wirklich tatsächlich auch bei den letzten Wahlen gedacht, dass es ja hier doch noch so eine recht heimelige Bubble ist, wo man doch noch sagen kann, in Anführungszeichen, ist die Welt in Ordnung. Das ist dann auch die Abwägungssache, dass das vielleicht ja hier noch sehr geschützt ist oder sehr, ja, in die richtige Richtung gehend oder mehr in die richtige Richtung gehend, oder?
Ja.
Genau. Aber ich finde es total spannend, weil wir reden viele Jahre schon drüber und kommen nicht in die Umsetzung, haben aber immer wieder viele Reisen vor und unsere Kinder sind absolute Reisebabys von Anfang an. Also die hatten da keine Wahl und genießen das aber auch augenscheinlich, um auch zu sagen, okay, das ist ja auch eine schöne Erfahrung, bei jeder Gelegenheit, die sich uns bietet, sozusagen die Welt zu erkunden, auch zu erkunden, wie wäre es denn hier zu leben und so weiter. Und dann wieder zurückzukommen und festzustellen, also auch ganz schön.
Ja,
ne? So.
Das
und
das
kann ja auch ein Konzept sein, was gut funktioniert. Aber ich träume trotzdem davon. Also ich sehe mich zumindest in meinem Ruhestand, wenn man das jemals hat als Selbstständiger.
Ja, genau.
Das denke ich mir auch, weil mir macht es ja einfach auch so Spaß, was ich tue. Warum sollte ich das aufhören? Ja. Aber wer weiß, ob dieser Tag X kommt, sehe ich mich spätestens dann in irgendeinem Häuschen am Meer. Wobei dann ich mir auch oft frage, ob das Sinn macht, wenn der Meeresspiegel immer weiter steigt, also, ob man dann so ein Grundstück direkt am Wasser haben sollte. Aber gut, das ist wieder
so,
Überlegung.
Was man so überlegt. Oder also wir haben auch jetzt überlegt, okay, wir wollen mal nach Neuseeland. Und das wäre dann eben auch am Meer. Endlich mal am Meer leben. Also das teile ich absolut. Ja. Das war das Einzige, wo ich bei Sevilla dachte, schade, weil es ja nicht direkt am Meer liegt. Mhm. Jetzt bin ich schon in Spanien und jetzt wohne ich da nicht direkt am Meer. Wir sind aber natürlich immer ans Meer geflitzt, sobald wir konnten. Aber in Neuseeland würden wir dann wirklich so wohnen, dass ich jeden Tag zu Fuß ans Meer laufen könnte. Das ist der Traum.
Ja.
Also das, da hoffe ich sehr, dass das klappt. Aber da haben wir wirklich dann auch so überlegt, ja, aber wie ist das denn, wenn der Meeresspiegel steigt? Mein Gott, was man sich für Gedanken macht.
Aber wenigstens machen wir sie uns. Ja, ich meine, andere nehmen es einfach hin und man kann dann zumindest aufgrund dieser Überlegungen seinen Teil beitragen, den man eben irgendwie beitragen kann in dem Maße, wie man halt
absolut.
In ja. der Macht steht, ne? Dass man da für sich zumindest in seiner, in seinem häuslichen Umfeld und in seinem Lebensumfeld versucht, gut mit der Umwelt umzugehen und gut mit den Mitmenschen umzugehen und so weiter.
Ja, ne? Absolut. Ja. Die Kinder sind ja. da bei uns auch total hinterher. Ja. ja. Also wir auch, aber ich merke so, dass die Kinder das auch total ja, einfordern. Das finde ich super.
Finde
ja.
ich auch großartig, weil die das dann einfach so hautnah lernen in der ja. Schule. Da und dann so
mehr schon so in sich tragen, glaube ich, ja. auch einfach. Ne? Und auch so, ja, meine Tochter sagt immer, brauchen wir das jetzt wirklich? Du sollst nicht immer Sachen kaufen, die wir nicht wirklich brauchen. Das ist dann nur Müll und ja, das ja, ist sie so ganz knallhart. Ja,
ja voll, toll. Voll krass. Ich hab das auch nochmal so ein bisschen als Spiegel ja. vorgesetzt. Und
müssen wir das wirklich kaufen? Da denke ich immer so, ich wollte dir eine Freude machen, aber okay, dann was
ich dann, dann, dann nehme ich das, weil mir macht es trotzdem Freude. ja, voll gut. Also, und da jetzt nochmal den Bogen weiterzuspannen. Ich habe ja vorhin viele Fragen gestellt. Also, ihr habt wahnsinnig viel verschiedene Erfahrungen oder du hast auch wahnsinnig viele verschiedene Erfahrungen, fließen die immer ein in dein Schreiben oder ist es gar nicht gekoppelt oder findet man da auch dein Leben irgendwo wieder?
Also jein. Die Bücher sind nicht autobiografisch und ich finde, das ist auch eigentlich das, was ich wichtig finde, was ich auch als Handwerk verstehe, dass ich mir Geschichten ausdenke, dass ich mir Wendungen ausdenke, Figuren, die nicht einfach ich selbst sind, kreiere. Aber mir ist wichtig, dass sie authentisch sind. Und um das zu erreichen, fließt ganz viel von mir ein. Entweder Dinge, die ich wirklich einfach selbst empfinde oder denke oder die ich aus meinem Umfeld mitnehme. Dass dieses Authentische oder das, was dann quasi von mir drinsteckt, das sind aber Dinge, also wenn da jetzt steht, jetzt mal ganz salopp, sie geht die Straße lang und geht um die Ecke und dann sieht sie da ein Krokodil. Dann bin ich nicht die Straße lang gegangen und um die Ecke gegangen und habe dann Krokodil gesehen, aber die Gefühle und Gedanken, die ich vermittle, das hat ganz viel dann mit mir zu tun. Mhm. Auch nicht eins zu eins, es ist sehr schwer zu vermitteln, aber das kommt irgendwo aus mir mit. Das kann sein, dass das dann auch nochmal ein bisschen umgewandelt ist und so, aber es hat immer so einen Kern, der irgendwie aus mir rauskommt. Entweder, weil ich es beobachte in der Gesellschaft oder weil ich es tatsächlich selbst so spüre. Mhm. Ja, so würde ich es formulieren. Also, das ist manchmal auch schwer für mein Umfeld zu verstehen. Das ist gar nicht so einfach, wenn die dann meine Bücher lesen. Also, gerade bei meinem Debüt war das zum Beispiel für meine Mutter konkret ganz schwierig, als sie gelesen hat, welche Mutterfiguren in dem Buch stecken. Es sind mehrere Mütterfiguren drin und sie hat dann immer genau bei dem Negativen jeweils gedacht, dass ich jeweils sie natürlich auf jeden Fall meine.
Ah.
Das ist ja Quatsch. Natürlich ist nicht ja. jede Mutterfigur in allen meinen Romanen immer meine Mutter.
Ja.
Also eigentlich gar nicht.
Ja.
Aber natürlich haben Eltern immer Einfluss darauf, wie wir Menschen sind. Und auch bei meinen fiktiven Figuren denke ich immer darüber nach, wie sind diese Figuren aufgewachsen, wie sind die Eltern. Und deswegen spielen die eigentlich oft eine Rolle. Und dann fließt viel mit ein. Also das vermischt sich schon sehr. Ich verstehe, wie Menschen in meinem Umfeld dann denken, aber ne, die entdecken dann vielleicht so eine Kleinigkeit, wo sie sagen, ach, guck mal, das ist aber doch ja wirklich irgendwie so ein bisschen so. Oder ich weiß, das sieht sie wirklich so. Oder vielleicht ist sogar was Konkretes, was sie... Aber das ist dann oft nur so wie ein Funke,
ja.
den ich gerne hernehme, weil er auch ja. für diese Authentizität sorgt, die mir sehr wichtig ist. Mhm. Aber das große Feuer drumherum ist alles fiktiv, um etwas zu vermitteln, was ich vermitteln möchte oder um der Geschichte gut zu tun. Aber so ein Funke wird manchmal wiedererkannt. Und das, ja, das ist schon sehr
aber
verwoben.
Da sieht man doch mal, wie sehr Menschen sich suchen auch im Außen. Mhm. Das finde ich ist jetzt wieder so ein ganz tolles Beispiel dafür, weil klar, was ist denn, wenn ich lese? Wenn ich lese, möchte ich ja in eine Welt entführt werden, in der ich mich aber trotzdem im besten Falle sogar wieder entdecken kann. Und wenn man natürlich dich jetzt kennt und dann deine Bücher, bin ich das jetzt?
So, ja, ne? Genau.
Weil man ja irgendwo eine Identifikation auch ständig sucht. Ne? Das finde ich total spannend jetzt. Ja. Und dann blöderweise sich auf negative Sachen zum Beispiel
ja,
stürzt.
Ja, das war in dem,
ja,
Fall.
Oder in dem Fall.
Also bei dem Roman, wo ich jetzt gerade dran sitze, ist es quasi umgekehrt, wo ich auch mir schon so ein bisschen Gedanken mache. Da ist ein Satz drin.
Mhm.
Das ist dieser Funke wieder.
Ja.
Der ist in echt gefallen.
Ah.
Den hat jemand mir in echt gesagt. Das ist ein Satz. Der hat mich so beschäftigt
ja.
und so inspiriert,
ja.
dass jetzt diese ganze Geschichte drumherum entstanden ist, dieses ja. Feuer. Und ich denke manchmal, okay, vielleicht wird die Person das lesen und diesen Satz, der steht natürlich drin. die Person wird den Satz vielleicht erkennen.
Ja.
Und dann denken, dieses Feuer drumherum ist auch alles.
Ja.
Auf diese Person anzuwenden.
Und das ist gar nicht,
ist nicht so. Ich habe diesen Satz genommen, weil der phänomenal war und mich so beschäftigt hat und toll war. Und das sagt jetzt die männliche Hauptfigur in dem Liebesroman. Ja. Das heißt, drumherum passiert natürlich ganz viel rund um diese Hauptfigur an romantischem Schnickschnack. Das ist sowas Typisches, wo ich dann denke, oh je, die Figur wird dann denken, die hat so einen romantischen Schnickschnack. Also romantische Geschichte rund um mich, was ja nicht stimmt. Nur der Satz.
Der war Auslöser überhaupt für die Kreativität.
Für überhaupt lauter Sachen, die dann bei mir so ein Domino-Effekt.
Total spannend.
Dann denke ich schon manchmal so,
Sollte ich vielleicht einen kleinen Beizettel reinlegen?
Du bist nicht gemein.
Genau.
Ich bin nicht heimlich in dich verknallt.
Genau so. Oder es gibt ja so Vorwort oder manchmal ist er so mit Widmung und dann so, du bist es nicht. Die Widmung. Und jeder denkt sich so, hä? Aber derjenige Mensch wird dann wissen, ach, okay, also ich kann mich entspannen, bevor ich anfange zu lesen.
Das ist halt so, wenn man so schreibt, dass man so Dinge aus dem echten Leben gerne aufnimmt. Aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Also ich wollte diesen Satz auf jeden Fall, der war so toll.
Ja, klar. Und das ist ja dann am Ende die Inspiration.
Ja.
Und toll. Also ich finde das Prozedere wahnsinnig spannend. Also du magst auch gerne in Zukunft sozusagen zweigleisig, nenne ich es jetzt mal. Du bist ja mehrgleisig wahrscheinlich sogar. Aber dieses Spiele und Romane, das ist für dich gleichwertig oder sagst du so, ach ne, es würde mich schon reizen, wenn das eine mehr wachsen würde oder ist es, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich bin auf jeden Fall mehrgleisig beim Arbeiten unterwegs und das brauche ich auch. Also ich jetzt im Moment, genau, hat es sich auf dieses Spiele und Romane hinentwickelt, aber ich hatte auch vorher immer schon so Sachen. Also eine Weile war ich ja journalistisch ein bisschen aktiver als jetzt, da war es dieses Journalistische und die Romane. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Kolumne, wo ich jeden Monat abgeliefert habe. Das heißt, es hatte was ganz regelmäßig und etwas, was ich auf jeden Fall parallel zu meinen Romanen immer hatte, wo ich immer dran wieder was schreiben musste. Und das holt einen dann aus dem Romanschreiben raus. Und das finde ich wichtig für die Kreativität. Mhm. Also dass man nicht nur an einem Projekt sitzt. Also das muss jeder für sich wissen oder jede für sich wissen. Das ist auch wieder auf gar keinen Fall etwas, wo ich sage, so soll das sein. Das ist nur bei mir persönlich so. Ich merke, dass mir das gut tut, wenn ich Abwechslung habe. Bevor ich das mit dem Journalistischen hatte, habe ich eine Doktorarbeit noch geschrieben. Das hat die ersten zwei Romane sozusagen noch begleitet. Und ich war noch da auch in dieser Festanstellung, von der ich am Anfang erzählt habe. Also da war ich auch, ich hatte die Festanstellung, ich habe die Doktorarbeit geschrieben und ich habe einen Roman schon da auch geschrieben. Das ist auch das war mein Debüt und auch der zweite, der rausgekommen ist. Das war auch noch parallel zur Doktorarbeit. Also diese Mehrgleisigkeit, das kenne ich gar nicht anders. Ich habe noch nie über einen ganz langen Zeitraum nur ein Projekt gehabt. Manchmal habe ich das über einen kurzen Zeitraum. Das ist dann aber eigentlich eher was Negatives, weil zum Beispiel halt gerade nur ein Projekt da ist und dann ist das parallel, aber eher, das ist dann trotzdem da, aber dann in dem Sinne, dass ich Zeit nutze, um zu gucken, wo kommt mein nächstes Projekt her. Also dann mache ich irgendwelche Sachen in der Hoffnung, dass sich irgendwas ergibt. Oder auch ohne jetzt so, wie sagt man, berechnet zu sein, mache ich dann irgendwelche Projekte, die nicht wirtschaftlich sind. Also ich habe zum Beispiel ja einen Story Slam organisiert oder war beim Neustadtkino auch dabei, bei dem Team, das so Filme in der Neustadt gezeigt hat, in verschiedenen Locations. Ehrenamtlich bin ich ja jetzt zum Beispiel in dem Sportverein tätig, aber bevor ich da jetzt so reingerutscht bin, war ich auch in einer Elterninitiative und war da auch sehr engagiert. Das heißt, dann mache ich auch so Sachen in dem Bereich. Also ohne da jetzt immer zu sagen, das ist alles nur, um dann irgendwie am Ende erfolgreich in meinem kreativen Job zu sein. Ganz so ist es nicht, aber generell ist mein ganzes Leben einfach so aufgebaut, dass ich mehrere Dinge parallel tue, das tut mir persönlich in jeder Hinsicht gut. Dann sind natürlich auch noch die Kinder da, über die haben jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Also das ist ja auch ein großer Bereich.
Es ist viel, dass du welche hast.
Ich habe ja mache mit denen ja auch ganz viel und bin mit denen unterwegs und das kommt dann ja auch wie noch so ein eigener Topf dazu. Genau, und das alles befruchtet sich, finde ich, gegenseitig und führt am Ende des Tages dazu, dass ich zufrieden bin und glücklich bin und irgendwie habe ich das Gefühl, aus dem einen Topf kommt jeweils Energie für den anderen Topf. Und manchmal, wenn ein Topf wegfällt, spüre ich das auch sehr. Mhm. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr verletzt, konnte nicht mehr aktiv Sport machen, obwohl wir uns darüber kennengelernt haben, weil wir uns ja bei einem Sport kennengelernt haben, in den ich eigentlich nur wegen der Verletzung reingerutscht bin. Also auch schön, ne? Das sind immer so die glücklichen Fügungen dann eigentlich. Genau, aber da ist zum Beispiel eigentlich weggefallen, was ich sonst als Sport mache und das hat mir sehr gefehlt. Das ist, finde ich dann immer gleich ganz, ja, ich brauche auf jeden Fall so diese Mischung im Leben.
Mhm. Was machst du sonst oder hast du es wieder anfangen können?
Ja, also das ist Softball.
Ach so, das ist das, wo du auch Trainerin bist.
Wo ich Trainerin bin, wo ich
und spielst auch selber.
Genau, das ist ein Baseball- und Softballverein. Ja. Genau, ich bin da, spiele das und trainiere das jetzt, genau. Und bin da jetzt auch eben da ganz neu im Vorstand und gucke, wie das jetzt so läuft und finde es aber auch sehr spannend. Genau. Ja. Das war auch nicht geplant, das war auch ein Zufall, dass ich da jetzt da auch so reingerutscht bin auf der Ebene und ja, macht aber viel Spaß auch.
Ja. Jetzt hatten wir es ja die ganze Zeit gerade schon irgendwie so, irgendwie hatten wir die Kinder noch nicht drin und irgendwie schon. Also es ist irgendwie klar, du bist Mama, das wurde unseren HörerInnen schon klar. Ich kenne eine Tochter, aber du hast noch mehr Kinder. Magst du kurz dann nochmal die Familienstruktur erzählen?
Ja, gern. Also ich habe 3 Kinder, 2 große, sag ich mal, die sind so ein bisschen enger beieinander und dann hatten wir eine größere Pause und dann haben wir noch ein 3. Kind bekommen, der ist jetzt 7 und die älteste ist 15, also das ist so unsere Spannbreite, genau.
Alles dabei und dann sozusagen alle schon ein bisschen selbstständig und die Großen ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung erwachsen werden. Ist das ein Thema bei euch? Ist das schwierig?
Also man merkt das natürlich auf jeden Fall. Die haben sich schon sehr verändert, die Großen. Die sind schon, ja, man merkt, dass da auch was passiert in denen, dass die anders ticken und man die auch anders begleiten muss als natürlich so ein kleines Kind. Aber ich finde das eigentlich, man wächst da ja mit denen rein. Das ist auch nicht von jetzt auf gleich. Und ich finde, wir sind da auf einem guten Weg und finde es nicht so horrormäßig, wie das manchmal erzählt wird. Also bin da wirklich, wir machen sehr viel als Familie zusammen. Beiden Großen ist auch Familie wichtig. Also die haben auch beide ein ganz tolles Verhältnis zu dem Jüngsten, beziehungsweise alle 3 zusammen. Also ich bin da wirklich ganz dankbar und glücklich, dass die Geschwister sich mögen und verstehen und gerne Zeit zusammen verbringen und wir zu 5 gerne zusammen sind. Und da haben wir auch wirklich von Anfang an sehr viel Wert drauf gelegt und wir haben schon immer viel zu 5 gemacht. Mhm. Wir hatten es vorhin auch vom Ausland und so, vielleicht kam das auch ein bisschen dadurch, ich weiß nicht. Aber auch so in unserem Alltag ist das total drin. Also wir verbringen viel Zeit miteinander.
Ich finde es aber schon, dass Reisen, also wenn die Kinder feststellen, egal wo ich bin auf der Welt und vielleicht auch, wenn ich die Sprache dort nicht spreche und vielleicht nur Mama oder Papa oder wir waren jetzt in Valencia, witzigerweise an so einem langen Wochenende, nur Papa spricht Spanisch und das auch noch nicht jetzt so in Gänze, aber er konnte sich da zumindest verständigen und wir alle aber nicht. Das schafft ja auch so ein Vertrauen, ne? Okay, Mama und Papa oder auch meine Geschwister passen auf mich auf, obwohl ich wo bin, wo ich gar nicht weiß, was die gerade zu mir sagen. Und das ist schon ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was anders ist, als wenn ich immer nur an gleichem Ort und Stelle bin, finde ich. Also das, die Erfahrung kenne ich schon auch, dass da ein anderer Verlass aufeinander ist oder auch ein anderes Wollen, das gemeinsam zu erleben.
Ne? Ja, stimmt. Ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, aber ja, auf jeden Fall, wenn ich so überlege, auch was die Situationen, die sich ergeben, ne, und wer hilft wem und wie, das schweißt ja auch total zusammen, ne? Ja, doch, auf jeden Fall, da passiert ganz viel. Ja, doch.
Und was die jetzt so quasi erleben in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend, fließt das auch mit ein in dein Schreiben oder ist das wieder auch so der Funken, kann ich mir das so vorstellen?
Also bei Epi ganz viel. Mhm. Da sind ja auch 3 Kinder in der Familie und das ist kein Zufall. Also da können die Kinder sich teilweise auch wiedererkennen.
Okay.
Was ich in dem Fall auch aber wirklich total okay finde und was die selber auch total okay finden. Wir hatten es ja vorhin ein bisschen davon, dass es manchmal fürs Umfeld komisch ist, wenn sie sich in manchen Sachen wiedererkennen oder wiederzuerkennen meinen vor allem. Bei Epi ist das ein großer Spaß gewesen und ja, das ist einfach für uns auch so voll das schöne, ja, voll das schöne Spiel für uns als Familie.
Ist quasi so, euer Spiel,
ja,
so ungefähr.
So ein bisschen, ja. Und die haben das auch, waren auch meine ersten Testspieler und Spielerinnen, bevor wir es dann gedruckt haben. Okay. Also da sind auch noch Sachen geändert worden. Also wir hatten verschiedene Gruppen und mehrere so Testspielerinnen. Und das gehört ja auch dazu, finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Aber meine Familie eben auch. Und das fand ich auch ganz besonders. Ich habe dann so mit Notizblock daneben gesessen und geguckt, okay, an welcher Stelle machen sie was oder wo hakt's, wo muss ich nochmal was ändern? Einfach zu sehen, wie sie das spielen, das war so ein Glücksmoment. Also das werde ich nie vergessen. Das war so ein tolles Erlebnis. Ich habe es geliebt. Und zu sehen, dass sie lachen da, wo ich auch was Humorvolles probiert habe.
Und yes.
Ja, hat sich freuen. Und auch der Kleinste hat mitgespielt und war voll drin und hat sich so gefreut und hatte Ideen, wie man die Rätsel lösen könnte. Und war, und die haben das so zusammengespielt, genauso wie ich das wollte.
Da kriegt gleich Gänsehaut.
Das war so schön.
Das kann ich mir absolut vorstellen.
Deswegen empfehle ich App hier auch immer, als Familie zu spielen. Ja. Also wie gesagt, man kann es auch alleine spielen. Darauf ist es ja auch extra eigentlich ausgelegt, dass das geht als Solospiel. Aber also ich persönlich habe so ein Glück empfunden, zu sehen, wie sie zusammen überlegen, und auch jung und älter, wie das funktioniert hat. Genauso, das war ja auch das Ziel von dem Buch, zu sehen, es funktioniert.
Ja.
Es hat mich ganz stolz und ganz glücklich gemacht. Also, ja.
Wow, wie schön. Ja. Ist es denn so, dass du von deinen Kindern gesagt kriegst, kannst du mal ein Kinderbuch schreiben? Also, wenn du ja vorhin angesprochen hast, die Romane sind jetzt vielleicht noch nicht für dieses Alter geeignet, weil sie so gern lesen würden, was du machst, oder ist das kein Thema? Ich frage das deswegen, weil mir gerade eben, als du so gesprochen hast, eingefallen ist, dass gerade mein Sohn sich immer beschwert, dass ich nur Hörbücher einspreche, die er einfach noch nicht hören darf, weil da Triggerwarnungen vorweg sind und sowas. Ne? Und ich einfach nicht möchte, dass er die hört und die kann er gerne später hören. Aber sag ich, sprech doch mal ein Kinderbuch. Und das habe ich echt überlegt, auch meinen Kindern zuliebe, mich in das Genre noch mal mehr reinzugeben und zu gucken, wie ich da an Aufträge komme, weil ich das total, es macht mich wahnsinnig stolz, weil wenn meine Minimis Fans sind, das ist ein wahnsinniges Glücksgefühl. Ja. Wie ist es bei dir?
Ich hatte jetzt ja das zum Glück mit Epi, dass ich was mit ihnen teilen konnte und dass sie da auch so Fans sind. Und ja, das ist sehr schön, aber das ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt absichtlich Projekte schreibe oder etwas mache für sie, merke ich jetzt erst, wo du mich fragst. Aber habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, obwohl das so ein Glücksmoment für mich war. Aber trotzdem ist das eigentlich eher so, dass mich irgendwas inspiriert und ich dann darüber einfach schreiben will. Und das, ich habe auch einen Jugendroman angefangen. Der liegt auch schon bei Verlagen, aber da warte ich noch auf Rückmeldung.
Ah, ja.
Das ist tatsächlich auch etwas, was meine Tochter inspiriert hat, die Geschichte, in der um die es da geht. Aber ja, ich habe dann da so pausiert. Das mache ich oft, wenn das dann erstmal beim Verlag liegt oder bei einer Agentur und ich da auf Rückmeldung warte, dann schreibe ich erstmal nicht weiter. Und dann kam dieser Satz, von dem ich vorhin erzählt habe, und dann kam
einfach das.
Dann kam dieses andere Projekt, an dem ich jetzt sitze, und das war eben zufällig inspiriert eben durch nicht meine Kinder.
Ja.
Das ist nicht so, dass ich das groß plane. Das passiert. Es hätte jetzt auch sein können, dass irgendwie mein Jüngster was sagt und dann hätte der vielleicht irgendein Projekt inspiriert, aber genau, stattdessen bin ich jetzt gerade an was anderem dran.
Ja.
Also da lasse ich mich so ein bisschen treiben einfach auch.
Toll. Ja. Wow. Also ich bin hin und weg. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Eine wichtige Frage brennt noch auf meiner Seele. Was sind deine Herzenswünsche noch für dieses Jahr oder vielleicht auch schon in Voraussicht aufs nächste? Dieses ist ja schon zur Hälfte rum. Gibt es da sowas, wo du sagst, ja, das wäre ein nächster Meilenstein für mich oder irgendwie so?
Auf jeden Fall. Ganz viele Sachen sind im Moment in der Luft, finde ich. Also ich wünsche mir jetzt so rein beruflich, wäre super spannend, wenn ich zu dem Jugendroman Rückmeldung bekäme. Den würde ich gerne fertig schreiben. Also sowieso ist das natürlich immer so. Aber ich freue mich auch über das Projekt, an dem ich gerade noch, wo ich jetzt noch am Schreiben bin und das noch nicht rausgeschickt habe. Ich denke schon, dass ich das dieses Jahr fertig schreiben werde und dann hoffe ich auch da, einen Verlag zu finden. Das wünsche ich mir sehr. Und ansonsten kommt ja Epi 2 im Oktober raus. Da sind wir auf der Frankfurter Buchmesse, stellen das vor. Und da freue ich mich sehr drauf und wünsche mir natürlich, dass das dann ein breites Publikum findet und dass das gut ankommt. Das wünsche ich mir so alles für dieses Jahr rein beruflich. Und sonst wegen Meilenstein. Also wie gesagt, wir sind so an so einem Neuseeland-Plan dran. Das ist ein Ziel für nächstes Jahr. Da freue ich mich, wenn das klappt. Also ich wünsche mir, dass das klappt. Und ich wünsche mir jetzt so ganz groß, dass dieser Rechtsruck einfach wieder aufhört, dass er weggeht, dass das wieder zurückgeht, dass das alles einfach nicht so kommt, wie das im Moment aussieht, als würde es kommen. Und dass im Gegenteil, dass auch alles wieder weggeht, was mir ist das jetzt schon viel zu viel.
Ja.
Und dass vorhergesehen wird, dass das sogar erstmal noch mehr wird, das finde ich schrecklich gruselig. Da wäre mein Wunsch, dass das einfach nicht so kommt. Ja, ich finde, das sind schon sehr, sehr große, viele Wünsche eigentlich. Ja, das sind so die Wünsche. Ja.
Super. Ich wünsche mir, dass du ein Mühzeit hast, wenn ich dich auf der Frankfurter Buchmesse an deinem Stand dann aufsuche und wir ein Foto zusammenschießen, ja, weil ich werde auf jeden Fall auch dort sein. Natürlich eher so auch in der Hörbuchecke, aber je nachdem auf jeden Fall mal gucken, ja, wo du so dich rumtreibst sozusagen. Ich danke dir von ganzem Herzen für die viele Zeit, die du uns geschenkt hast, für die vielen Erzählungen und den Einblick in deinen Alltag. Oder ja, das kann man gar nicht Alltag nennen eigentlich. Alltag ist ja immer sowas, was immer gleich abläuft irgendwie und trotzdem nennt man es Alltag in dein Leben. Ich finde es mega spannend und ich drücke dir für alle deine Herzenswünsche die Daumen und für all deine Projekte und wow. Einfach
danke.
Nur wow.
Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war mein wundervolles Interview mit Feli und ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude bereitet, wie es mir Freude bereitet hat. Und ich wollte natürlich noch ergänzen, dass ich alles in den Shownotes verlinken werde, was wir heute besprochen haben. Also, du wirst direkt auf die Werke kommen, du wirst zu den Spielen finden und natürlich auch zur Homepage von Feli. Und sie ist neuerdings auch auf der Plattform Blue Sky zu finden. Auch da verlinke ich dir das in den Shownotes, sodass du nur jeweils einen Klick von ihr entfernt bist, um mit ihr Kontakt aufzunehmen, um mit ihr ins Gespräch zu kommen, um mit ihr gemeinsame Projekte zu starten. Viel Freude dabei und alles Liebe für dich. Deine Vera von Nebenan kennste, dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.